Hallo und herzlich willkommen zur 126. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie, der erfolgreichsten Autorin aller Zeiten. Sie war Kriminalschriftstellerin, aber weit mehr als das. Und die Geschichte, um die es heute geht, zeigt das. Mein Name ist übrigens Manuel Kronast. The House at Shiraz ist eine Kurzgeschichte, die im April 1933 im New Yorker Cosmopolitan erschien und erst 2 Monate später dann in England, nämlich im Nash's Pall Mall Magazine. Die 8. Geschichte rund um Parker Pyne, den pensionierten Statistiker, Agenten des Glücks, wenn man das so sagen kann, und seit einigen Geschichten auch irgendwie ein Privatdetektiv. Parker Pyne bekommt nicht viel Raum im Werk von Agatha Christie. Das, keine Ahnung warum, vielleicht waren die besten Plätze schon besetzt mit Hercule Poirot und so allmählich auch mit Miss Marple. Aber wie auch immer, ich sagte in den letzten Folgen bereits, dass ich das eigentlich schade finde, denn ich lese seine Geschichten gerne. The House at Shiraz ist eine seltsame Geschichte. Ja, es ist auch eine Kriminalgeschichte, aber außerdem eine Liebesgeschichte und irgendwie auch ein Märchen. Wie die letzte Geschichte lebt sie von ihrer Atmosphäre und von den eigenen Erlebnissen der Autorin auf ihren Orientreisen. Parker Pyne hat in der Wüste auf der Fahrt von Damaskus nach Bagdad seinen ersten Mordfall gelöst. Das war die letzte Folge. Und über seinen Aufenthalt in Bagdad selbst erfahren wir dann gar nichts. Danach reiste er in das Gebiet des alten Persien, nach Teheran, Shiraz und später nach Isfahan. So wie Agatha Christie vor ihm. Sie berichtet in ihrer Autobiografie, dass sie fasziniert war von einem bestimmten Haus in Shiraz, das sie erst viel später wiedergefunden hat, aber wiedergefunden hatte sie es damals in ihrer Erinnerung und in dieser Geschichte in den Mittelpunkt gestellt. Natürlich könnte man sagen, Agatha Christie war zeitlebens fasziniert von Häusern. Sie hat besonders in den 20ern, 30ern und 40ern und vor allem, als sie sich leisten konnte, Häuser gekauft, renoviert, eingerichtet nach ihren Vorstellungen, vermietet und dann auch wieder verkauft. Da verliert man fast den Überblick. Aber eigentlich, und auch wenn in ihren Geschichten Häuser auf den ersten Blick immer eine dominante Rolle spielen, geht es vor allem um die Menschen in diesen Häusern und auch wenn sie es nirgendwie so deutlich ausdrückt, glaube ich, dass für sie es keine glücklichen oder unglücklichen Häuser an sich gab, sondern dass es immer um die Menschen ging, die darin wohnten. Auch in dieser Geschichte. Das Haus steht im Titel, es steht im Mittelpunkt des Geschehens, aber es geht eigentlich um 2 englische Frauen, die darin wohnen und eine davon kommt auf rätselhafte Weise zu Tode. Das Haus selbst wird in der Kurzgeschichte nur ganz kurz beschrieben. A house all tiled in blue and rose and yellow, set in a green garden with water and orange trees and roses. It was, he felt, the house of a dream. Ein blau und rosa und gelb gekacheltes Haus in einem grünen Garten mit Wasserstellen, Orangenbäumen und Rosen. Es war, das fühlte er, das Haus aus einem Traum. Shiraz ist heute eine der größten Städte des Iran. Fast 2 Millionen Menschen leben dort. Aber es ist auch eine sehr alte Stadt. Zuerst belegt um etwa 2000 vor Christus. Eines der Zentren des persischen Großreichs und dann der kulturelle Mittelpunkt des Persien nach Alexander dem Großen. Im Mittelalter erlebt diese Stadt eine beispiellose Blüte. Sie ist ein Zentrum der Kultur, der Religion, der Wirtschaft, der Technologie. Also ein Sinnbild dessen, was der Islam in diesen Jahrhunderten einfach war. Ein kulturelles und poetisches und philosophisches Zentrum der Welt. Die Kurzgeschichte nennt den berühmten Dichter Hafiz, der aus dieser Stadt kommt und dort auch begraben ist, dessen Grabmal besucht Parker Pyne. Doch dann, nach dem Mittelalter folgen unruhige Jahrhunderte, Kriege, Plünderungen und schließlich wird die Stadt 1824 durch ein Erdbeben zerstört, aber dann wieder aufgebaut. Heute ist diese Stadt die Kulturhauptstadt des Irans, genannt der Garten des Irans. Und eben diese Schönheit ist es, die Agatha Christie und Parker Pyne faszinieren. Zurück zur Geschichte. Parker Pyne ist enttäuscht von Teheran, das ist ihm zu modern. Durch Zufall trifft er dann auf Herrn Schlagerl, den deutschen Piloten, der ihn und die anderen Reisenden nach Teheran geflogen hat und sie kommen beim Essen ins Gespräch. Zur Zeit des Erscheinens der Kurzgeschichte war Herr Schlagerl ein Bürger des Dritten Reichs, aber als die Kurzgeschichte geschrieben wurde, also Anfang der 30er, war das noch nicht so Und ich musste beim Lesen unwillkürlich darüber nachdenken, was den unglücklich verliebten Piloten aus Deutschland in der Zukunft noch erwarten mochte. Unabhängig von der politischen Lage hatten die englischen Kriminalromane dieser Zeit oft nur vage Vorstellungen davor, wie es im Deutschen Reich aussah, was die Menschen dort so den ganzen Tag trieben und wie man dort sprach. Im Vergleich dazu schlägt sich Agatha Christie hier gar nicht schlecht. Natürlich kann man sehr unterschiedlicher Meinung sein darüber, ob Schlagerl damals ein plausibler deutscher Name war. Ich glaube eher nicht. Vielleicht meinte sie Schlegel? Keine Ahnung. Aber an anderer Stelle ist sie doch ziemlich korrekt. Denn Herr Schlagerl, also irgendwie dieser Name, also auf jeden Fall Herr Schlagerl ruft an einer Stelle aus: "So far, we have never had an accident, unberufen." Und dann schlägt er auf die Tischplatte aus Holz. Naja, es geht erstmal darum, dass er um seine Flugtätigkeit, dass er darüber berichtet und wie er Menschen von hier nach dort bringt und dass sie noch nie einen Unfall hatten. Und dann eben dieses Wort unberufen und das Klopfen auf Holz. Auf Holz klopfen, to knock on wood, ist im Deutschen und im Englischen ein Ausdruck der Furcht, durch eine Aussage das Gegenteil zu bewirken. Also, dass man dadurch, dass man sagt, dass es noch nie einen Unfall gegeben hat, den Unfall geradezu heraufbeschwört. Das ist auf Holz klopfen. Oder da gibt es ja ganz unterschiedliche Ausdrücke und Gesten dafür. Und hier, dieser deutsche Pilot sagt plötzlich unberufen. Ich habe das nachgeforscht, ich kannte das überhaupt nicht, mir war das unbekannt, aber es ist tatsächlich eine altmodische deutsche Variante dieser Redewendung, die also zu Agatha Christies Zeit in Deutschland wahrscheinlich gebräuchlich war. Also hier hat sie gut recherchiert, wenn sie das nicht sowieso zufällig gewusst hat. Aber das nur nebenbei. Herr Schlagerl erzählt nun von einer Zeit vor 3 Jahren, als er 2 junge Frauen nach Shiraz geflogen hat, eine Lady Esther Kerr und ihre Dienerin Muriel King. Esther Kerr hat er als eine leicht irre Person in Erinnerung. In Muriel King hat er sich verliebt. Bei Lady Kerr liegt Wahnsinn in der Familie und deshalb überrascht es ihn nicht wirklich. Also das ist ja auch ein wiederkehrendes Moment von Agatha Christie, dass Wahnsinn offenbar vererbbar ist. Als der junge Pilot das nächste Mal nach Shiraz kommt, erfährt er, dass Muriel King tot ist. Vom Balkon gestürzt und er verdächtigt Lady Kerr, denn die scheint immer mehr dem Wahnsinn zu verfallen, kleidet sich orientalisch, empfängt keine Engländer mehr und gebärdet sich sehr exzentrisch. Es sei doch nicht normal, meint Herr Schlagerl, für eine Dame aus gutem Hause so in einer fremden Kultur aufzugehen und überhaupt keine Verbindung mehr nach zu Hause zu haben. Parker Pyne erwähnt an dieser Stelle eine Lady Hester Stanhope als ein Beispiel für eine Lady aus gutem Haus, die eben tatsächlich nach orientalischer Art im Orient gelebt hat. Der junge Pilot wischt diese Bemerkung weg und redet weiter, womöglich kennt er Lady Stanhope gar nicht. Sie wird auch nicht noch einmal erwähnt in dieser Geschichte, aber ich mache hier doch einen kleinen Exkurs, denn ich habe nachgeforscht und festgestellt, dass Lady Hester Stanhope sicher eine der interessantesten Frauengestalten der englischen Geschichte war. Sie lebte von 1776 bis 1839, war also irgendwie eine Zeitgenössin von Jane Austen. Sie bleibt bis zuletzt unverheiratet, obwohl sie in etlichen Beziehungen lebt. Sie ist die Nichte des englischen Premiers William Pitt, dessen Haushalt sie zeitweise versorgt, und nach seinem Tod hat sie keine Lust, als eine unbedeutende Verwandte in irgendwelchen Herrenhäusern ihr Dasein zu fristen und das zu machen, was der Adel halt so macht, wenn er nicht an den Schaltstellen der Macht sitzt, wie sie es ja bis jetzt auch gewesen war, sondern sie nutzt ihr Vermögen, das offenbar jetzt nicht unbeträchtlich war, um die Welt zu erkunden. Sie verlässt 1810 dann England und kehrt nicht mehr zurück. Sie taucht ein in die Welt des Orients, wird von der Bevölkerung wie von den Herrschenden dort auf eine ganz seltsame und beeindruckende Weise respektiert. Sie ist zeitweise in Männerkleidung unterwegs, verkleidet als Beduine, lebt in orientalischem Prunk, war zum Beispiel die erste westliche Frau, die in der Stadt Palmyra unterwegs war, ohne sich zu verkleiden. Die letzten Jahrzehnte ihres Lebens lebt sie in einem verlassenen Kloster im Libanon, hat ein gastfreundliches Haus mit 24 Katzen, 2 für jedes Sternzeichen, bietet Bürgerkriegsflüchtlingen Zuflucht, empfängt faszinierte Gäste aus England und herrscht faktisch über ein beträchtliches Stück Land. kommandiert auch über eine kleine Privatarmee. Der englische Wikipedia-Artikel, der liest sich abenteuerlich und auch, ja, wenn vielleicht manches davon nur Legende sein sollte, der Rest, der dann noch übrig bleibt, ist mehr als beeindruckend. Sie muss eine beherrschende und exzentrische Persönlichkeit gewesen sein, die sicher auch von ihren Zeitgenössinnen und Zeitgenossen für wahnsinnig gehalten worden sein konnte. Ihre letzten Lebensjahre sind dann tragisch. Sie verarmt, Bedienstete verlassen sie oder rauben sie aus, sie empfängt Gäste nur noch in der Nacht, die dürfen auch nur Gesicht und Hände von ihr sehen und dann stirbt sie völlig mittellos. Agatha Christie wird natürlich von ihr gehört haben. Vielleicht ist sie von ihr fasziniert gewesen, weil sie sich zum Teil in ihr wiederfand. Ihre Sehnsucht nach Abenteuern und nach einem selbstbestimmten Leben jenseits vorgegebener Spuren. Einen Widerschein davon finden wir bei Anne Bedesfield in The Man in the Brown Suit, die Heldin dieses Romans, die auch England verlässt, weil sie nicht ein bedeutungsloser Teil der englischen Gesellschaft sein will. Und vielleicht ist eine andere Verbindung die Archäologie, denn wenn man so will, war Lady Stanhope eine Pionierarchäologin. Sie findet in einem alten Manuskript einen Hinweis auf einen sagenhaften Schatz in der alten Kreuzfahrerstadt Ascalon. Ascalon ist ja die Stadt, in dem der Mittelpunkt eines dieser Kreuzfahrerstaaten, aber schon viel älter als die Kreuzzüge. Und sie bekommt von dem lokalen Fürsten die Erlaubnis, diesen Schatz von Ascalon für ihn auszugraben. Sie lässt 2 Wochen lang 150 Menschen graben und findet keinen Schatz. Aber sie findet die Reste der historischen Stadt und deshalb könnte man sagen, ist sie, ohne es wirklich zu wollen, als Archäologin tätig gewesen. Es wird erzählt, dass die Ausgrabenden auf eine überlebensgroße Marmorstatue aus hellenistischer Zeit stoßen, die aber Lady Stanhope dann zerstören lässt. Ihre etwas schräge Begründung für diese doch recht aggressive Tätigkeit ist, dass sie nicht den Anschein erwecken will, die Kunstschätze des Landes nach England entführen zu wollen, wie die männlichen Archäologen ihrer Zeit. Und insofern ist ihre Methode zwar drastisch, sie zeigt aber auch, dass sie sich nicht als Gast im fremden Land fühlt, sondern als dort beheimatet. Zurück zur Geschichte. Ungefähr 100 Jahre später. Lady Carr ist nicht Hester Stanhope. Sie lebt in einer ganz anderen Zeit, ihr Background ist ein anderer und doch finden wir Anklänge. Parker Pyne ist beeindruckt von der Geschichte des deutschen Piloten, er will der Sache nachgehen, ob tatsächlich Lady Carr mit oder ohne Besitz ihrer geistigen Kräfte ihre Bedienstete ermordet hat. Und, naja, Shiraz liegt sowieso auf seiner touristischen Route und unabhängig davon, dass er diesem Fall nachgehen will, genießt er diese Stadt, die auch damals eine Schönheit gewesen sein muss. Mit alten Gebäuden, mit ganz viel Grün, mit Wasser und im Großen und Ganzen so, wie er das dann für dieses eine besondere Haus beschreibt. Und er wird tatsächlich von der zurückgezogenen Lady eingeladen, wahrscheinlich als erster Engländer nach der Tragödie vor 3 Jahren. Türöffnerin ist die uns schon sehr bekannte Zeitungsanzeige, in der Parker Pyne den Unglücklichen seine Dienste anbietet. Und in diesem eindrucksvollen alten Haus trifft er auf eine eindrucksvolle, nicht mehr ganz junge, aber auch nicht alte Dame, deren Lebensweise durchaus Ähnlichkeit hat mit der von Hester Stanhope, wenn auch auf deutlich niedrigerem Niveau beschränkt, auf das Haus in Shiraz. Der Haus der Shiraz ist eine besondere kleine Geschichte, sicherlich nicht jedermanns Sache, wie viele von diesen Geschichten von Agatha Christie, die abseits der Kriminalliteraturspur laufen. Wie plausibel sie wirklich ist, keine Ahnung. Dafür lebe ich nicht in dieser Zeit und in dieser Gegend der Welt. Wie gesagt, mir gefällt die Ermittlungsmethode von Mr. Pyne. Er löst das Geheimnis um den Tod der jungen Engländerin und er macht das auf eine ganz andere Weise, als es Miss Marple oder Hercule Poirot getan hätten. Davon war ich sehr beeindruckt. Und es gibt tatsächlich auch in dieser Geschichte Indizien zum Mitraten. Insofern, besonders wenn man mit Agatha Christies Werk vertraut ist, gibt es eine realistische Möglichkeit, auf die Lösung zu kommen, bevor Parker Pyne sie uns verrät. Aber das macht nichts. Die Geschichte ist auch so, ja, sehr beeindruckend, fand ich zumindest. Beim nächsten Fall begleiten wir Parker Pyne nach Jordanien und wir verfolgen, wie er ein Verbrechen aufklärt, das unter den nicht tödlichen Verbrechen mit Abstand der Liebling von Agatha Christie ist, einen Juwelendiebstahl. Für heute aber danke fürs Zuhören. Dieser Podcast kann übrigens auf allen gängigen Podcast-Kanälen abonniert werden. Herzlichen Dank all denen, die das schon tun. Und nun, bis zum nächsten Mal. Alles Gute.